Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel. Mein Name ist Melli Müller und ich habe wieder einen interessanten Gast bei mir hier im Buchgebabbel. Und das ist die Uli Eschner aus Bad Vilbel. Sie wohnt zumindest in Bad Vilbel, aber sie ist nicht wirklich aus Bad Vilbel. Aber das klären wir alles im Gespräch. Hallo Uli, grüß dich.
Grüß dich, Melli.
Vielleicht stellst du dich kurz mal selbst vor, wer du bist, damit unsere Zuhörenden wissen, mit wem es hier zu tun haben.
Oh ja, also ich bin Bonnerin, wie du vorhin schon erwähnt hast, nicht in Bad Vilbel gebürtig, aber schon seit über 30 Jahren lebend in Bad Vilbel und das sehr, sehr, sehr gerne. Das Rhein-Main-Gebiet hier gefällt mir sehr gut. Und ja, beruflich könnte ich jetzt viel erzählen, weil ich auch schon viel erlebt habe. Ich habe angefangen beim französischen Fernsehen. Das war ein Zufallsding. Da fand ich eine kleine Notiz im Bonner Generalanzeiger. Und da hieß es, Hilfskraft gesucht für Presseunternehmen, französisch gewünscht. Mein damaliger Freund hat noch Witze gerissen, hat gesagt, was die wohl unter Französisch verstehen, bleib mal lieber hier. Aber zum Glück bin ich hingegangen und es war dann der Korrespondent des französischen Fernsehens TF1 und ich wurde seine Assistentin. Und das war mein großes Glück, weil da konnte ich so viel lernen über Journalismus und hatte wirklich eine gute Zeit. Von da aus bin ich dann nach Mainz und da war ich dann quasi schon im Rhein-Main-Gebiet und der Beruf meines Mannes hat mich dann nach Bad Vilbel verschlagen.
Okay, naja, und das war ja ein kurzer Abriss von deinem Leben, sehr schön. Ja. du hast quasi im Fernsehen angefangen und bist dann irgendwann in die Literatur gewechselt. Wie kamst du denn zum Schreiben dann?
Naja, das war, wollte ich schon immer. Das darf man ja im Roman nie sagen, er wollte schon immer. Im Roman hat jeder Protagonist ein dramatisches Bedürfnis und einen realen Grund. Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe Geschichten immer geliebt und habe, wenn mein Bruder mit seinem Märklin-Kasten da was zusammenschraubte als Kind, dann habe ich ihm vorgelesen und irgendwann waren mir die Geschichten zu langweilig und ich habe selbst welche erfunden. Und so früh fing die Schreiberei an. Ich habe im vierten Schuljahr mal so ein kleines Theaterstück geschrieben. Das war sicher sehr, sehr simpel. Heute würde ich sicher lachen, wenn ich es nochmal lesen würde. Und dann habe ich das mit vier Klassenkameradinnen und einem Klassenkameraden eingeübt. Und dann wollte ich das bei meinen Eltern im Wohnzimmer vorführen und Gäste einladen. Oh, meine Mutter verstand sich gut mit meinem Lehrer. Und der kam an dem Tag zu Besuch. Und deswegen wollte sie nicht, dass jetzt die ganzen Kinder aus der Klasse ihren Lehrer bei meinem Elternhaus vorfanden. Also hat sie mir verboten, das Ding vorzuführen. Und eine Woche später erzählten mir die Kinder, sie hätten es bei einem ihrer Elternhäuser vorgeführt. Ja, das sind dann so die ganz frühen Erfahrungen einer schreibenden Regisseurin. Und das Schreiben hat einfach immer zu mir gehört.
Okay, von Anfang an. Also, aber du hast schon gleich erzählt, ne? Also nicht irgendwie so Lyrik angefangen oder Tagebuch oder so, du hast schon gleich Geschichten erzählt.
Ja, gleich Geschichten erzählt, ja.
Hast du noch mehrere Theaterstücke geschrieben oder ist das das einzige geblieben?
Nein, das blieb dann in meinem Schrecken das einzige.
Ja. Okay, also hat dich auch nicht weiter irgendwie verfolgt oder so, dass du nochmal ein Theaterstück machen wolltest oder hast du das immer nochmal irgendwie so im Hinterkopf? Also ich habe das immer noch, ich habe es immer noch nicht geschafft, ein Theaterstück auf die Bühne zu kriegen und das wäre jetzt so mein großer, ich will nicht sagen Traum, aber so, das würde mich dann komplett machen, wenn ich nochmal ein Theaterstück schreiben würde, was aufgeführt wird. Also es muss aufgeführt werden, ganz wichtig. Und ich will auch gar kein Geld für oder so. Ich will nur, dass Leute das aufspielen oder vorspielen, was ich geschrieben habe. Nur fürs Gefühl, so halt.
Ach ja, das muss man doch hinkriegen. Da muss man doch jemanden finden, der es mal aufführen mag.
Ja, das Blöde, ich mache noch so viele andere Sachen, dass ich dann irgendwie das immer aus dem Auge führe. Obwohl, jetzt bin ich im Posthofkeller als Ensemblemitglied, vielleicht kriege ich da mal was auf die Bühne. Mal gucken. Also das fehlt mir noch in meiner Sammlung unbedingt.
Ich drücke dir die Daumen.
Will ich unbedingt noch machen. Aber jetzt reden wir mal über deine, was ist denn dein Erstlingswerk gewesen als Schriftstellerin? Also mal abgesehen von dem Theaterstück, jetzt ja. Die Literatur.
Das war Too Much TV. Und da habe ich eben meine Erfahrungen beim Fernsehen aufgeschrieben.
Okay.
Das Fernsehen ist ja, ja, ein Kritiker schrieb, es hätte seinen Ruf schon längst verloren oder man müsse nicht mehr länger um seinen guten Ruf kämpfen, das Fernsehen. Ich habe lauter Episoden aus dem Fernsehen, schöne und unschöne, wie zum Beispiel nach einem schweren Unfall, hieß es mal in der Redaktion, wie viele Tote einer? Ach nee, wir melden das ab 3. Solche
Wow.
Sachen habe ich da. Ja, das war Redaktionsalltag, der war manchmal sehr flapsig. Und solche Sachen habe ich da aufgeschrieben. Und ich habe das Manuskript an 5 Verlage geschickt. Und alle haben mich angerufen und haben mir erzählt, sie haben es gelesen und sie haben so gelacht. Aber nee, es ist einfach noch nicht fertig und es ist noch zu viel zu tun. Außer Rotbuch in Hamburg. Die schrieben dann, ich soll ganz schnell nach Berlin kommen. Und Gabriele Dietze, die war damals Herausgeberin bei Rotbuch und Lektorin, die hat dann 4 Stunden auf mich eingeredet und mir erzählt, was alles noch zu verbessern war. Und ich dachte, ach Scheiße, Scheiße, du kannst es nicht, es wird nie was. Und dann lachte sie furchtbar und sagte, streich dir den heutigen Tag im Kalender an, du bist jetzt Autorin. Und sie hat das Buch dann mit mir gemacht.
Da sind wir bei einem sehr wichtigen Thema. Wie gehst du denn vor beim Schreiben? Hast du, also gut, irgendwann hast du eine Idee, ist klar, wie alle. Aber was machst du dann nach der Idee? Wie gehst du da weiter vor?
Ich recherchiere. Das ist der Journalist in mir oder die Journalistin. Ich kümmere mich, also eigentlich hat jedes meiner Bücher ein Thema. Und da war es halt der Journalismus. Dann hatte ich eins, da ging es um Klima und Wetter. Und ich hatte auch eins, da ging es um Viren und Wölfe. Und dann mache ich mich erstmal richtig schlau. Ich lese ganz viel darüber und recherchiere im Internet und oft fahre ich dann auch an gewisse Plätze hin, wenn ich denke, das muss ich jetzt mir vor Ort mal ansehen, damit ich es auch fühle und Gespür dafür bekomme, dann fahre ich hin und rufe auch viele Leute an und gehe in Museen, bis ich das Thema so richtig rund habe. Und dann mache ich mir einen Plan. Also ich schreibe nicht einfach so drauf los, es sei denn, eine Szene fällt mir ein und die muss ich loswerden, dann schreibe ich die schon mal auf und lege sie zur Seite. Aber normalerweise mache ich mir wirklich einen Plan. Wer sind die Protagonisten? Wer ist der Antagonist? Was passiert ihnen? Worum kämpfen sie? Und welche Hindernisse werden ihnen dabei in den Weg gelegt? Und das überlege ich mir tatsächlich alles vorher, bevor ich anfange zu schreiben.
Also du plottest richtig
Ja,
durch.
ich plotte durch, ja.
Okay.
Wobei sich das natürlich dann auch hinterher verschieben mag und
Ja.
da die Gewichtung mag sich verschieben oder die Personen entwickeln sich. Manche Autoren sagen ja, die Personen sprechen mit ihnen. Und das ist auch so, das kennst du auch. Wenn du lang genug über eine Person geschrieben hast, dann hast du so eine Vorstellung, die wird wirklich lebendig.
Ja.
Und dann weißt du, das könnte sie machen. Oh nee, das würde die nie tun. Ja, und so bewegt sich das Ganze und ist lebendig. Aber ich arbeite tatsächlich erstmal mit einem Plot.
Okay, und dann, also du plottest das ganze Buch erstmal quasi fertig und fängst dann an zu schreiben oder entwickelt sich das parallel?
Nein, also es verändert sich während des Schreibens manchmal, aber ich mache erst tatsächlich so einen kleinen Abriss, was passiert. Das kann ich mir auch auf 5 Seiten aufschreiben und dann manchmal teile ich es dann auch in Kapitel ein, was passiert in dem Kapitel, was in dem Kapitel. Ich versuche den Überblick zu behalten, sagen wir so.
Krass, könnte ich nie.
Ja, ich weiß, du hast mir das mal erzählt. Du schreibst, du bist so ein Lustmensch. Du
Ja.
schreibst drauf los, wann
Ja.
du Lust und Zeit hast. Und wenn
Genau.
keine Lust mehr hast, klappst es wieder zu.
Ja.
Und dann schreibst du wieder. Aber du, ich finde, das ist völlig in Ordnung. Also man muss das nicht so machen wie ich. Hat zu so jeder seine Methode. Und die besten Bücher, die wurden ja 100-mal überarbeitet und 5-mal neu geschrieben.
Ja,
Ja.
das sagen aber alle großen Schriftsteller sagen,
Ja.
wenn ein Buch gut werden soll, lass es liegen. Das ist,
Ja.
aber
Und
du
dann
musst es halt auch
nochmal
liegen
gucken
lassen
und
können.
nochmal gucken und nochmal gucken. Und
Ja.
ja, die wirklich guten Bücher, die sind alle paar Mal überarbeitet.
Ja, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt hier in dem Podcast, aber ich bin ja großer Stephen King-Fan
Ja.
und habe auch seine Halbbiografie gelesen, die er da das, über das Leben und das Schreiben heißt. Auch
Ja,
sehr
kenne ich.
empfehlenswert. Und da hat er ja auch gesagt, er schreibt ein Buch zweimal, einmal mit geschlossener Tür. Also sagt er, macht die Tür zu, virtuell, und schreibt das Buch nur für sich. Und dann legt er es auf die Seite und dann holt er es irgendwann wieder raus und macht die Tür auf fürs Publikum, dass das Publikum mitlesen kann quasi oder mitschreiben. Und dann schreibt er so nach dem Publikum und
Ja,
dann
und
hat er
für
diese
seine
Mischung.
Frau, ne? Er lässt seine
Ja,
Frau viel
die Frau, ja,
mitgehen.
die ist auch sehr wichtig
Die
für
ist
ihn.
sehr
Also,
wichtig, ja, bei
ich meine,
King.
was die mitgemacht hat mit dem, also wenn die immer noch bei ihm ist, dann ist es die Richtige.
Hey,
Oder
ja, das
so.
stimmt.
Aber das finde ich, er kann sich aber das auch leisten, weißt du? Er ist der Stephen King, der,
Ja.
meine Güte, der könnte irgendeine Packungsbeilage rausgeben, da würden die Leute das kaufen.
Ja, die
Aber
würde aber stimmen. Also das, was er da schreiben würde, würde sitzen, ne? Das ist
ja,
der
das
Punkt.
stimmt, ja, das ist schon, also der, gut, das ist halt Talent, das ist ein Ausnahmekönner. Aber ich bin halt so, weißt du, ich muss es fühlen.
Ja, das ist natürlich wichtig,
Ich
ja.
mache immer ein Exposé, meistens eigentlich nur für den Verlag, damit der so sieht, was auf ihn zukommt. Und dann, ja, war es das mit dem Exposé. Das hole ich ganz selten raus, wenn ich irgendwie einen Hänger habe oder sowas, um zu gucken, was habe ich denn da noch für Ideen gehabt. Und lass mich dann von meinem eigenen Exposé nochmal inspirieren. Aber ich, boah, so da, ich habe so, meistens habe ich ja so die Idee, also mein letztes Buch, Der Weg nach Sevilla, das hatte ich komplett im Kopf innerhalb von Sekunden, die ganze Story.
Ja.
Und habe es dann eigentlich nur noch ausgeschmückt, weil das war so ein Inspirationsmoment. Und jetzt bei dem neuen Buch ist es so, dass ich meine, das sind ja so drei Figuren, die ich, jetzt sind meine Kumpels mittlerweile. Und da habe ich mir halt gedacht, so was könnte denen noch passieren? Und dann lasse ich mich einfach, ich setze mich einfach vor den Computer und gucke zu, was passiert.
Ja,
Also.
aber da hast du ja auch eine Struktur beim Weg nach Sevilla. Die Sevilla ist das Ziel, da wollen sie hin. Das ist
Genau.
quasi ein Roadmovie. Und unterwegs passieren ihnen lauter Sachen, die die Sache aufhalten. Und
Ja.
das ist ja in jedem guten Buch so. Der Protagonist, der hat ein dramatisches Bedürfnis, der will irgendwas erreichen. Und dabei wird er halt immer wieder unterbrochen und muss die einzelnen Hindernisse überwinden. Diese Strukturen sind ja ganz alt, die gehen auf die Antike zurück.
Ja, macht es aber auch irgendwie einfacher für mich, muss ich zugeben.
Naja, wissen wir
Weil es
nicht.
ist ja schon eine Schablone, die ich dann da drüber lege und sage, okay, es gibt einen Weg nach Sevilla und der Weg ist halt, ja,
Das Ziel.
gepflastert mit Geschichten. Also es war relativ einfach, dieses Buch zu schreiben, weil, wie gesagt, ich hatte das ja auch innerhalb von Sekunden im Kopf komplett. Das
Ja.
war so ein schöner Moment. Aber letztendlich, wie ist es? Also du hast angefangen, das war ja ein, ist das ein Sachbuch gewesen dann?
Nein, nein, das war ein Roman.
Ah,
Also,
okay.
ja.
Also du hast quasi,
Ein Sachbuch habe ich noch nie geschrieben, nein.
aha, okay. Also da geht es halt um Leute, die im Fernsehen arbeiten und was denen so passiert dann quasi.
Ganz genau, ja.
Okay. So, dann, aber da hast du immer noch weiter als in der Branche gearbeitet oder warst du da schon draußen gewesen dann?
Und da habe ich noch in der Branche gearbeitet, noch mindestens drei Romane lang. Aber bei diesem Buch waren die Kollegen auch ja, etwas pikiert, weil einige glaubten, sich wiederzuerkennen. Aber das ist dann eben so
Ja, gut, wenn
gewesen.
die sich den Schuh anziehen,
Ja, genau, finde ich auch, ja.
ne? Ich habe nochmal eine Kolumne in der lokalen Zeitung hier gehabt, das ist so ein Wurfblatt. Und da habe ich den Kruger-Dunning-Effekt mal beschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, grob gesagt, geht es darum, dass jeder irgendwann an die Grenze seiner Kompetenz kommt und wenn er die überschreitet und es nicht merkt, dann setzt der Kruger-Dunning-Effekt ein. Also grob gesagt ist, du bist nicht qualifiziert und merkst es aber auch nicht. Also machst dann schlechte Sachen und alle um dich rum merken, dass du überfordert bist, nur du selbst nicht und du fängst dann an, um dich zu beißen quasi. Also hier, ich bin hier der Boss und so.
Ach so, ja, das kommt einem bekannt vor.
Ja,
Aber,
ich glaube, wir kennen alle so einen. Und
ja.
ich hatte damals einen Vorgesetzten, der hatte genau diesen Effekt und habe mir dann halt Spaß draus gemacht, das so ein bisschen humoristisch zu verkleiden. Habe aber dann von einer ganz anderen Seite eine böse E-Mail bekommen, was mir einfallen würde, über ihn zu schreiben. Da sage ich,
Ja.
Junge, ich habe an dich nicht eine Sekunde dabei gedacht, aber wenn
Ja.
du dir den Schuh anziehst, dann mach dir mal Gedanken.
Aber was ist denn jetzt der Unterschied zum Peters-Prinzip? Das heißt doch, dass man irgendwann die Stufe seiner Inkompetenz erreicht, sagt das Peters-Prinzip.
Ja, das heißt aber, dass man dann irgendwann nicht mehr weiterkommt. Aber dieser Kruger-Dunning-Effekt ist halt, dass du
es nicht merkst.
Dass du es nicht merkst und denkst, du bist schlauer als alle anderen, aber alle anderen wissen, du bist es nicht, so ungefähr.
Ja, also, ja, okay.
Das ist eine Studie gewesen.
Ja. Aber
super interessant, finde ich. Also ich komme da sehr oft immer wieder drauf zurück, auch in meinem Umfeld, wenn du denkst, so, ja, da ist er wieder, der Kruger-Dunning-Effekt. Aber gut, das nur am Rande. Gut, jetzt gehen wir weiter. Meine erste Million hast du geschrieben. Was ist das?
Ja, das war dann eine meiner Freundinnen, die hier in meiner Siedlung wohnte, leider weggezogen ist. Die sagte dann zu mir, Uli, das mit dem Fernsehen, das will doch keiner wissen. Schreib einfach mal was übers Reihenhaus, über Hausfrauen. Und ich dachte, na wunderbar, jetzt komme ich so in diese Mädelsliteratur hinein. Und habe dann aber doch gedacht, ja, ist ja gar nicht so falsch. Und dann habe ich, das ist jetzt schon so lange her, das müsste ich mir selber noch mal in den Kopf rufen. Auf jeden Fall, in dem Buch macht eine Hausfrau ganz aus Versehen prima Geschäfte an der Börse, weil die nämlich aus Versehen auf Informationen und Mails trifft, die ihr Tipps geben. Und die sind gar nicht für sie gedacht, aber sie benutzt die und wird reich und kommt zu ihrer ersten Million. Ja, und das Buch, das war dann schon bei S. Fischer. Und es hat sich auch sehr gut verkauft. Das hat den Leuten gefallen. Also die Leser haben ja immer so Triggerpunkte. Und wenn du die findest und draufdrückst, dann hast du gleich ein kleines Erfolgsplus. War bei einer Million, da war das gegeben. Da ging das.
Ja gut, heute ist eine Million, nicht mehr eine Million.
Nein, da brauchen wir schon mehr. Was?
Das ist eigentlich erstaunlich, weil ich kann mich erinnern, als Kind hast du immer gedacht, wenn du eine Million hast, hast du es gepackt. Ja. Dann musst du nie wieder arbeiten und so. Oder hast du eigentlich für immer ausgesorgt, aber nee.
Vergiss es. Aber wie viele Menschen, die über 100 Millionen besitzen, soll es in Deutschland geben? Das ging gestern durch die Presse.
5.000.
Wahnsinn, gell?
Das ist schon enorm. Also ja. Das, die Büchse machen wir jetzt nicht auf.
Nein, die machen wir nicht auf. Okay.
Das ist nichts für mich jetzt gerade. Das regt mich nur zu sehr auf. Gut, aber da sprichst du schon was an. Wenn du Dinge schreibst, die Leute kennen und die aufgreifst, hast du eigentlich immer ein Publikum. Und ja. Viele Leute sehen sich halt auch ich versuche bei meinen, also hauptsächlich bei meinen Kurzgeschichten, den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Also wenn du einmal durch den Supermarkt läufst, hast du ja 1.000 Geschichten im Kopf am Ende, weil dir irgendwas auffällt, was da gerade passiert und sei es nur irgendein unerzogenes Kind, was da halt den Supermarkt als seinen Spielplatz nimmt und der Vater oder die Mutter es einfach nicht schafft, das Kind einzufangen und solche Sachen. Und das kannst du ja schön auf die Spitze treiben. Also ich bin da satirisch unterwegs und tob mich da aus, aber weil ich es einfach, ich würde dir ähnlich gehen, also als Schriftsteller gehe ich ja immer durch die Gegend und bin ständig auf Empfang.
Ja, das ist richtig, ja.
Um das einfach in meine Geschichten einzubauen, um den Leuten auch, die auch ein bisschen abzuholen, weil viele sagen, ja, genau so ist es. Ne?
Und, naja, du erlebst halt jetzt aber auch viel in deinem Beruf, gell, als Feuerwehrmann.
Ja, gut, das haben wir ja schon verarbeitet und ich meine, ich hätte, nachdem das Buch geschrieben ist, ist schon so viel wieder passiert, ich könnte noch eins schreiben.
Ja,
aber
Ja,
ich bin
da. Das Buch habe ich gerne gelesen. Das hat mir auch die Augen geöffnet über unsere Gesellschaft und wie wir wie egoman wir eigentlich geworden sind.
Ja, aber man glaubt es nicht. Ne? Das ist ja das Problem. Die Leute haben halt so eine Vorstellung von der Feuerwehr oder vom Rettungsdienst, häufig geprägt durch irgendwelche komischen Serien. Das ist bei weitem nicht so. Ja? Also das wahre Leben ist einfach viel härter und viel brutaler und viel absurder, als es in jeder Fernsehserie irgendwie dargestellt werden kann. Und die Leute vergessen halt auch, dass auch ein Feuerwehrmann ein stinknormaler Mensch ist. Ja? Ich sage ja immer, von diesen Muskelmännern haben wir genau 12 Stück. Die schicken wir das ganze Jahr in den Keller zum Muskelpumpen und an Weihnachten für den Kalender holen wir es wieder raus.
Ja.
Weil du hast überhaupt keine Zeit, dir den Körper so anzuschaffen, weil du eigentlich ständig müde bist vom Schichtdienst und von der Arbeit. Also es gibt natürlich schon ein paar Muskelmänner bei uns. Klar, wir sind über 1.000 Leute in Frankfurt, bleibt nicht aus. Aber die meisten sind stinknormale Menschen, die da hingehen, ihren Job machen. Viele, also 90% mit Leidenschaft, 10%, naja, einen Job zu haben. Aber die meisten machen das ja schon aus Überzeugung. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Wir wollen ja über deine Bücher reden. Vielleicht interviewe ich mich mal irgendwann selbst hier im Buch gebabbelt oder so. Mal gucken, vielleicht auch kann
ich. Richtig.
gut, was mich jetzt, liebe Frau Senter kam dann 2003 im Anschluss. Ist das sowas Ähnliches auch so aus dem Leben?
Ja. Und zwar geht es da darum, die Protagonistin war so eine Beraterin in der Zeitung, der seltsame Fragen gestellt wurden. Mhm. Und sie hat sie dann alle beantwortet. Und irgendwann kommt dann verschwindet ihre Kollegin und deren Mann kommt, um sie zu suchen. Und in den verliebt sie sich dann. Die Geschichte spielt bis nach Frankreich hinein, in die Pyrenäen, wo die beiden dann mitten im Winter im Schnee nach dieser Frau suchen. Also ich persönlich mochte die Geschichte sehr gerne. Ich habe die gern geschrieben. Mhm.
So, jetzt kommen wir mal in eine Phase von zwei Büchern, wenn ich das richtig gesehen habe. Da hast du zusammen mit Belinda Vogt geschrieben.
Ja.
Wie macht man das? Das würde ich gerne mal wissen. Wie schreibt man zu zweit ein Buch?
Belinda, an dieser Stelle einen lieben Gruß an Sie, kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe mal irgendwann, wenn ich reise, mag ich es immer, wenn ich die Landessprache zumindest ein bisschen kenne, ein bisschen was verstehe und ein paar Worte sprechen kann. Und da habe ich bei Belinda Italienisch gelernt. Und Belinda ist auch Journalistin, hat viele Jahre fürs ZDF gearbeitet. Und der habe ich mein Leid geklagt, als es mal bei mir nicht weiterging. Fischer hat irgendwann gesagt, oh, du verkaufst zu wenig, das war's jetzt erstmal. Und dann hast du wirklich Showstopper und erstmal passiert nichts. Also ich bin gar nicht mehr gerne in den Buchladen gegangen, weil ich dann all die bedruckten Bücher sah und meins war nicht mehr dabei. Ja. Und das muss man dann aushalten. Und Belinda sagte dann, dann schreib doch einfach ein Regio-Krimi. Hier, aus Bad Vilbel. Und ich habe gesagt, wenn du das meinst, dann musst du den schreiben. Und so kamen wir dann dazu, ihn zusammenzuschreiben. Und wir haben an den Golfplatz in Bad Vilbel eine silberne Leiche gelegt, eine Frau. Mhm. Das fand danach der HR so interessant, dass er darüber einen kleinen Film gemacht hat mit einer silbernen Leiche. Die Redakteurin hat tatsächlich eine junge Frau gefunden, die ihre Bubis neu gemacht hatte und die bereit war, sich silbern anzustreichen und am Golfplatz an den See zu legen. Mhm. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Was wollte ich denn eigentlich erzählen?
Wie ihr zusammen schreibt.
So genau, das ging so. Ich weiß nicht, wie andere Leute zusammenschreiben. Das kann ich wirklich nicht sagen. Bei uns war es so, wir haben erst auch mal gemeinsam geplottet, bei vielen netten Restaurants besuchen, muss ich dazu sagen. Und dann haben wir so ein grobes Konzept gehabt. Und dann hat jede geschrieben und die andere hat korrigiert. Das ging hin und her und hin und her. Und dadurch hat das etwas länger gedauert. Aber es ist ja dann irgendwann fertig geworden. Und das war uns dann aber zu simpel und wir wollten noch mal was Stärkeres ausprobieren und haben dann eben den Keltensong geschrieben, der am Glauberg spielt. Und da kam jetzt wieder diese ganze Recherche-Chose dazu. Wir haben uns das aufgeteilt. Wir haben nicht nur den Glauberg besucht, sondern sogar Bibracte in Frankreich, wo eben auch eine große Keltensiedlung war. Die Glauburger hatten nämlich mit Kelten in ganz Europa Kontakt und sind bis ins heutige Italien runter, um da einzukaufen, auf kleinen Pferden, die, ja, was weiß ich, so hüfthoch waren für sie. Und wir haben uns die einzelnen Gegenden angeguckt. Ich war dann auch in Marseille, wo es auch keltische Artefakte gibt. Und Belinde hat andere Orte besucht, die hat Rollenspieler besucht in Hochdorf. Und ich habe ein Seminar gemacht bei einem englischen Druiden. Der hat uns dann zu Harfenmusik erzählt. So, we don't know from where we come and we don't know to where we go. Und lauter so Sachen. Und da sah meine Frau aus Köln neben mir, die sagte, ach ja, die Kirche, die gefällt mir so gar nicht mehr. Das ist alles so wenig spirituell. Also die Kelten, das gibt mir jetzt viel mehr. Und da waren also Leute aus ganz Deutschland zu diesem Druiden, zu diesen selbsternannten Druiden aus einem Druidenorden zusammengekommen. Und das alles haben wir dann schon geordnet, um es schreiben zu können. Und wie gesagt, jeder hat ein Kapitel geschrieben und die andere hat es dann wieder überarbeitet. Und dann wurde es von der wieder zurückgegeben und wieder überarbeitet, bis es fertig war. Hat aber lange gedauert.
Also das heißt, ihr habt das immer hin und her, wie so Tennisspiel, jetzt du,
So
jetzt
ist
ich, jetzt
es.
du.
Tennisspiel ist ein guter Vergleich. Genau so, ja.
Okay, und habt ihr dann euch gesagt, okay, jetzt noch einmal, oder weil ich kenne es von mir, wenn ich überarbeite, überarbeite ich und dann überarbeite ich nochmal, nochmal, nochmal. Und ich muss mich dann irgendwie zwingen, so, jetzt ist aber mal gut, jetzt gibst es ab und los geht's.
Ja, das haben wir auch gesagt. Jetzt ist mal gut, jetzt gibt es ab. Ja, wir haben dann hinterher noch tausend Sachen gefunden.
Ja
Das
klar, immer.
geht mir immer beim Lesen so. Dann denke ich,
Ja.
also, da hast du dich wiederholt und das hättest du schöner ausdrucken können. Und, ja, und Belinda sagte dann auch, oh, die Protagonistin joggt den Glauberg hoch. Das ist doch Unsinn. Der ist doch viel zu hoch. Die muss querlaufen. Also es ist Work in Progress immer.
Ja, so ein Buch ist nie fertig eigentlich. Das ist
Ja,
das
nee.
Problem. Ja. Aber gut, das ist Berufskrankheit, glaube ich eher. Ja, gut, also jetzt warst du regional. Ab diesem Moment
Ja,
quasi,
bei
ja.
Emmons, im Emmons Verlag in Köln, ja.
Ja, und das bist du auch jetzt erstmal
Immer
geblieben,
noch,
oder?
ja.
Ja, wenn ich das so richtig, ja, genau. Es ist alles jetzt, ja, das erste war dann also Keltenzorn und dann kamen ein paar Krimis.
Ja.
Also du bist jetzt quasi,
Also
also gut, Keltenzorn
Keltenzorn.
war ja schon ein Krimi, ja,
Ja,
genau.
genau.
Und das mit dem silbernen Mädchen auch, Frauenschwimmen.
Ja.
Wolltest du Krimi schreiben oder haben die gesagt, du sollst Krimi schreiben? Oder?
Nein, nein, ich wollte Krimi schreiben.
Okay.
Ich sage gerne, dass ich aus einer kriminellen Familie stamme. Meine Mutter hat nämlich Krimis so sehr geliebt. Und als ich Dick und Dalli und die Ponys, also so ungefähr fünfmal, meinem Bruder vorgelesen hatte, bin ich dann heimlich an das Bücherregal meiner Mutter. Und da stand Agatha Christie. Und das war so als Teenie sehr gut zu lesen. Und da habe ich dann geguckt, ob sie noch mehr Krimis hatte. Hatte sie. Und mein Vater, der wollte gerne auch zu unserer Krimi-Gemeinschaft gehören. Aber der war irgendwie so ein sachlicher Typ. Und der hat dann Aktenzeichen XY ungelöst geguckt. Nur sonntags saßen wir dann alle vor dem Tatort.
Okay.
Ja, und Krimi war einfach, ich habe anfangs gedacht, ein Krimi ist einfach zu schreiben, weil er gibt Struktur. Du hast einen Mord, du hast mindestens drei Verdächtige und die haben natürlich alle einen Grund und eine Gelegenheit und eine Waffe. So, und jetzt musst du nur noch rauskriegen, wer es denn nun war. Aber das ist natürlich völliger Unsinn und völlig naiv gedacht. Es ist viel, viel komplexer und Krimi kann natürlich viel mehr erklären und erzählen als ein Krimi. Er kann ganze Welten transportieren.
Also ich hatte da immer, also ich habe ja auch etliche Krimis geschrieben, aber ich bin da nicht mehr rausgekommen, weil meine Verlage haben mir gesagt, ich muss die Krimi, nächster Krimi, nächster Krimi. Und ich so, oh, hör
Ach
doch mal auf
so,
jetzt. Oh, ich
ja, aber.
wollte, weil die sich, es war immer so schwierig. Ich habe einen Krimi geschrieben, da wusste ich bis zur Mitte nicht, wer der Mörder ist. Also selbst nicht. Also es war immer richtig Kampf für mich. Und ich habe das Lektorat wirklich gebraucht dann. Und das fand ich halt so ein bisschen unbefriedigend für mich, weil ich es einfach im Kopf, ich fand es immer schlecht. Also ich weiß nicht, ich war nie zufrieden mit meinen Büchern, aber gut, es hat ja irgendwie funktioniert. Und jetzt bin ich endlich frei und kann Geschichten erzählen aus dem Leben. Und da kann ich mich jetzt richtig austoben. Dieses humoristische, ja, Alltagshumor und so. Da bin ich ja voll zu Hause und da habe ich richtig Bock drauf jetzt.
Und, ja, aber das kann doch auch in einen Krimi einfließen. Das kann doch alles in einen Krimi,
ja,
passen.
Vielleicht
eigentlich
mache ich ja nochmal einen Krimi draus mit den drei Kerlen. Da. Mal gucken, wo ich die Reise. Mein großer Vorteil ist ja, ich muss ja nicht davon leben. Ich mache das ja zum Spaß.
Ja, ja. Ja.
Das ist ja das, ja, das Pfund, mit dem ich wuche, einfach zu sagen, nö, mache ich nicht. Und das ist ja mein Riesenvorteil, den ich habe, den werde ich mir auch bewahren. Also weil die Leute sagen, ja, könntest du mal aufhören zu arbeiten? Ich sage, nee, will ich gar nicht. Ich will da mich austoben mit Kreativen, sonst gar nichts. Gut, dann haben wir hier noch Mordswetter. Worum geht's da?
Darum, da geht es tatsächlich um Wetter und Klima. Ich habe immer gesagt, in diesem Roman mordet das Wetter. Weil der Mord wurde so dargestellt, als sei es ein Wetterunfall. Mhm. Und da habe ich zusammengearbeitet mit dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Die waren sehr, sehr freundlich zu mir und sind eigentlich den ganzen Plot mit mir durchgeritten und haben mir nicht nur das Wetteramt gezeigt, sondern auch viele Informationen gegeben. Ich mag dieses Buch und auch das nächste. Das ist nämlich dann, das geht nämlich dann über Viren.
Mhm.
Und da habe ich mit dem Virologischen Institut in Marburg zusammengearbeitet. Aber ich sage ganz ehrlich, dem Leser ist sowas dann oft gern zu viel. Also die durchschnittliche Leserin, die Mehrheit der Leserinnen möchte lieber mehr Unterhaltung und was Leichteres und nicht so viele Informationen und nicht so schwierige Themen. Das ist schwierig, die Balance zu halten.
Ja.
Das ist sicher richtig. Aber mir gefallen gerade diese Sachen sehr. Ich mag diese Infos. Ich recherchiere die gerne, ich schreibe die gerne und ich lese die auch sehr, sehr gerne.
Dann kannst du sie doch vielleicht als Anhang hinten dranhängen, wenn du da noch irgendwas ergänzen willst oder sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich schreibe auch gerne ein Nachwort und gebe die Lektüre an, die ich dafür gelesen habe. Aber dann geht es ja wieder in Richtung Sachbuch. Also das.
Oder du schreibst ein Begleitbuch dazu mit den Fakten. Ein
Begleitbuch, ja. Anna, dann muss das Buch selbst erstmal ein Bestseller werden, bevor es ein Begleitbuch
ein
verträgt.
Buch zum Buch.
Ja, warum nicht, ja.
Cool finde ich den Titel Die Bachrunde. Das kapiert
ja
auch nicht jeder, oder?
Nein, also das ist eine lange Geschichte. Eigentlich sagen die Hessen ja De Bach runter.
Yeah.
Und wir haben das jetzt verhochdeutscht in die Bach runter. Das war vielleicht nicht die genialste Idee. Man hätte es vielleicht De Bach runter lassen sollen. Klar ist, Flüsse sind im Dialekt oft weiblich. Und das geht weit zurück ins Althochdeutsche. Da waren die fließenden Flüsse alle weiblich.
Mhm.
Und zwar mit dem Anhang Ach. Und du siehst das noch bei Saarlach und Salzach. Dieses Ach, Ache, das war ein fließender Fluss. Und er war weiblich.
Aha. Siehst du, wieder was gelernt.
Ja, und, aber das ist auch vielleicht, ist es auch für die Allgemeinheit unverständlich, muss ich leider gestehen. Manchmal hat man so, oder habe ich als Autorin so ein Spaß an so kleinen Dingen, die ich dann einbringen will und vielleicht vermittle ich es manchmal nicht gut genug oder die Leute interessiert es nicht gut genug. Das war eben, dieser Titel kam nicht unbedingt gut. Damit haben also viele Leute gehadert.
Ehrlich?
Okay. Ja, weil also mir wurde gesagt, ich hätte ihn originalhessisch lassen sollen und mich wurde gefragt, was das soll. Also ja. Aber gut, damit muss man umgehen.
Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also ich habe es sofort toll gefunden, muss ich ehrlich sagen. Die Bachrunde, ich habe mich da sofort wieder gesehen als Hesse.
Ja, also, das war ja auch das Ding. Aber das Buch haben ja dann auch Leute gelesen oder sollten auch Leute lesen, die nicht aus Hessen waren. Da war dann der Showstopper.
Ja, klar. Gut, sehe ich ein. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem gut. Muss ich jetzt einfach mal mich outen. Okay, dann hast du ein Weihnachtskrimi geschrieben, Leise rieselt der Tod. Finde ich auch einen guten Titel, ehrlich gesagt.
Ja, das war eine Bitte vom Verlag. Das fand ich sehr schön, dass der Verlag inzwischen an mich herantrat und sagte, kannst du uns das mal schreiben? Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und das war Da kam heraus genau zu Corona. Und das war das erste Jahr, wo man noch keine Impfungen hatte. Und Angela Merkel hat gemeint, alle sollten zu Hause bleiben und sich gegenseitig nicht besuchen, nicht die Familie besuchen. Und in diesem Roman war alles umgekehrt. Die Protagonistin hatte keinen Bock, mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern, verpisst sich, wenn ich das so flapsig sagen darf, zu einem Sandkastenfreund aus früheren Tagen, will mit dem im Jogginganzug auf der Couch ein ganz gemütliches, chilliges Weihnachten verbringen und dann gesteht der ihr, dass seine ganze Familie kommt, ja. Und dass die Familie jetzt kam, obwohl man sie nicht wollte, war so schön konträr zu der Sache, dass die Familie nicht kommen durfte oder nicht besucht werden durfte. Das hat ganz viele Leser angesprochen und das Buch hat sich auf Anhieb sehr gut verkauft.
Cool, siehst du?
Ja, das sind aber so Glücksmomente, die man haben muss, ja, damit irgendwas funzt. Also du brauchst einfach auch eine Riesendosis Glück.
Ja, sowieso, auf jeden Fall. Gut, dann dein vorletztes Werk ist Mein Lover, mein Ex und der andere. Das hört sich für mich nach einer Krimikomödie an. Kann das
Das
sein?
ist es auch, und das war wieder eine Bitte vom Verlag. Die hatten die Idee, jetzt machen wir mal was mit Liebe. Und da muss ich sagen, habe ich mir ganz viel Mühe gegeben. Das spielt auch in der Vilbeler Wasserburg und das bezieht die Burgfestspiele mit ein, aber eben auch das Theater und diverse Theaterstücke. Und das ist auch eine Komödie. Ja.
Was mich jetzt meint, ist jetzt, hast du die letzten zwei Bücher, also über das ganz Neue sprechen wir auch gleich nochmal. Aber wie ist denn das? Der Verlag kommt zu dir und sagt, hier, schreib mal zu dem Thema was. Setzt sich das nicht
Ja.
unter Druck? Also ich habe das immer,
Nein,
wenn ich
das
so,
macht mich stolz, wenn der
ja, klar,
Verlag schon kommt und sagt, kannst du uns das
ja,
mal
auf jeden
machen?
Fall. Aber bei mir ist es immer so, weil ich mache so einmal im Jahr eine Lesung im Haus am Dom mit der Barbara Brünning, die hat so eine Schreibgruppe und die macht dann, lädt mich immer dazu ein, warum auch immer. Und dann gibt sie so ein Thema vor, ne? 15 Minuten über dieses Thema eine Kurzgeschichte schreiben. Das setzt mich so unter Druck, dass ich dieses Thema dann hoch und runter kaue und es dann zerkaue. Aber ich vertraue auf mein Talent, immer abliefern zu können, irgendwann. Also ich schieb
Ja,
und
aber
schieb und
wie
schieb.
viel Zeit hast du denn dann da dafür?
Boah, so ein halbes Jahr oder so eigentlich
Ach
schon.
doch, ein
Ja.
halbes Jahr.
Das ist schon
Okay.
ordentlich. Aber ich schieb gerne und denke mir ja irgendwie mal, wird schon die Inspiration kommen. Bis jetzt hat es immer geklappt, aber irgendwann klappt es halt nicht mehr. Und dann habe ich ein Problem, dass ich auf meine. Ich bin jetzt, also im August erscheint mein nächstes Buch und ich schreibe jetzt zu jedem Buch eine Kurzgeschichte. Ich vertraue jetzt wieder darauf, dass irgendwann die Inspiration kommt und ich eine Idee für die Kurzgeschichte zu diesem Buch habe. Bis jetzt habe ich noch gar nichts. Das sind noch 3 Monate
Also
hin.
du schreibst eine Kurzgeschichte zum Buch.
Genau, mache ich immer für meine Lesung, weil
Du bist doch jetzt bei Mainbook, oder?
ich bin bei meinem Buch, genau, ja.
Ja. Und
Und
dann schreibst du nicht nur das Buch, sondern auch noch eine Kurzgeschichte zum Buch.
ja.
Das ist ja noch viel interessanter als ein Sachbuchanhang zum Buch.
Ich mache das für die Lesungen. Also ich mach, das gibt es dann exklusiv nur bei den Lesungen zu hören. Die Geschichte kann man
Ach,
nicht
wie
kaufen.
schick.
Und ich
Ja.
nehme das immer mit, und damit die Leute was abgeschlossen haben bei den Lesungen. Weil,
Ach
sind wir mal ehrlich, eine
so.
Lesung ist immer eine Tupperparty. Wir versuchen, ein
Ja, auf
Buch
jeden
so
Fall.
spannend wie
Also,
möglich zu verkaufen.
ja.
Ja,
Ich
und
nehme bestimmte Szenen, wo
genau.
ich denke, die sind schön und die ändere ich auch gerne ab, wenn
Ja,
da
auch.
was drin ist, was man ohne Zusammenhang, aus dem Zusammenhang das nicht versteht, dann lasse ich es raus oder ich fasse mal was ich denke, das ist jetzt zu langatmig in einem Satz zusammen. Also ich ändere die Szenen leicht ab.
Genau.
Suche mir drei Szenen aus und ändere die leicht ab. Aber eine Kurzgeschichte, das habe ich noch nie getraut.
Naja, das liegt mir so. Mache ich nebenher. Und ich bin halt der Meinung, da haben die Leute was Abgeschlossenes und sind ein bisschen
Ja.
befriedigter. Ne? Also es ist jetzt nicht so
Ja.
offen gehalten. Und also ich habe die jahrelang nicht gedruckt, verkauft oder sonst irgendwas und habe sie jetzt in ein Kurzgeschichtenbuch zusammengepresst. Aber es kommen ja immer wieder neue dazu. Oder? Also die Exklusivität ist immer noch gegeben, dass man die nur bei meinen Lesungen hören kann. Aber die Leute gingen mir dermaßen auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Ja, wo kann man die denn kaufen? Ich meine, die kannst du nicht kaufen, die sind für die Lesung. Ja, aber ich will die nochmal lesen, kannst du die mal schicken und so. Dann habe ich irgendwann, ja, okay, komm, jetzt hier mache ich im Selbstverlag, presse ich das alles in ein Buch und hier kannst du kaufen, dies, das, Ananas heißt es. Und da gab es halt auch viele, die dann gesagt haben, ja, will ich haben und so, weil normalerweise Kurzgeschichten sind ja Kassengift, sagt man so schön. Also von daher, aber das ist, finde ich so, ist mein Ding und finde es immer cool, wenn man so am Schluss nochmal so einen raushauen kann, wo die Leute dann ja ihren Spaß haben, dann haben sie auch gute Laune und dann sitzt das Portemonnaie vielleicht auch ein bisschen lockerer und kaufen sie das eine oder andere Buch mehr.
Ja.
So die Theorie bei mir.
Ja.
Und deswegen mache ich das halt so gerne. Gut, jetzt würde ich gerne mal, können wir denn schon über das neue Buch reden? Ist es denn schon erschienen?
Du meinst, Poyais ist ein Land, das es nie gab?
Genau.
Poyais ist ein Land, das es nie gab, beruht auf wahren Tatsachen. Ein schottischer Admiral namens Gregor MacGregor hat vor 200 Jahren einen kompletten Staat erfunden in Südamerika mit einer Währung, mit Staatsanleihen, hat da Land verkauft und hat zwei Schiffe voller Menschen dahin geschafft. Und als sie dort ankamen, gab es da gar nichts außer Dschungel. Und das waren zum großen Teil Menschen, die eben nicht solche Siedlertypen waren, die mal eben aus ein paar Ästen eine Hütte bauen und da im Nichts wohnen und anfangen, Tiere zu jagen. Die haben verzweifelt nach einem Schiff Ausschau gehalten und haben gehungert und sind dann auch allen möglichen Krankheiten verfallen, Fieber und Malaria. Ja, und nur 50 haben es nach Europa zurückgeschafft. Und diese Geschichte habe ich gründlich recherchiert. Da gibt es noch ganz viele Belege, auch im Siedlerbuch zum Beispiel, was dieser Mann herausgegeben hat, und eine Tendenzschrift von einem Mann, dessen Bruder unter Gregor MacGregor im Krieg umgekommen war. In seinem ersten Leben war dieser Gregor MacGregor nämlich ein Held der südamerikanischen Befreiungskriege. Als ganz, ganz junger Mann, das war damals aber üblich, man ging dann mit 13 zur See und mit 17 war man schon Offizier, also von wegen bis 20 irgendwo die Schulbank drücken, das war überhaupt nicht angesagt. Im ersten Leben war dieser Gregor MacGregor ein richtiger Held der südamerikanischen Befreiungskriege und auch diese Schiene habe ich recherchiert und im Buch beschrieben. Es hat also beruht auf zwei Handlungssträngen. Die eine erzählt von den südamerikanischen Befreiungskriegen und was MacGregor da erlebt hat. Und die andere erzählt eben seine Geschichte, was den Menschen passiert ist, die er als Hochstapler betrogen hat.
Ich habe das Buch hier, ich habe es aber noch nicht gelesen.
Ja.
Ich bin noch nicht, ich habe einen Sub im Moment, der ziemlich hoch ist bei mir. Und deswegen, ich hänge ein bisschen nach. Ich habe, glaube ich, noch 4 oder 5 Bücher hier rumliegen, die ich unbedingt noch lesen muss. Aber gut, das ist immer schön befriedigend. Mir geht der Lesestoff nicht aus. Das finde ich immer gut. Muss ich
Ja.
drüber nachdenken, was ich als nächstes lese. Eins haben wir noch
Naja,
unterschlagen.
Poyais natürlich.
Ja, klar, das kommt als nächstes dran.
Nein, du kannst mir aber gerne sagen, wie du es findest,
Okay.
weil manche hadern mit diesem Handlungsstrang, der über die südamerikanischen Befreiungskriege erzählt. Aber mir war das wichtig. Ich wollte so ein Tableau dieser Zeit
Ja.
erstellen. Damals gab es eine wahnsinnige Migration. Die Menschen sind nach Nord- und Südamerika migriert, und die haben in Europa gehungert. Und da war 1815 in Jamaika, der, nein, in Indonesien, der Tambora ausgebrochen, der Vulkan. Und das hatte zur Folge gehabt, dass die Aerosole in die Luft geschleudert wurden und sich über ganz Europa verteilten und dafür kaltes, nasses Wetter sorgten noch 2 Jahre später. Und die Menschen waren in Not und es gab nicht viel, was er machen konnte, außer vielleicht Soldat werden und in diesen Befreiungskriegen mitmachen. Und diesen ganzen Rundblick, den wollte ich gerne liefern und habe ich auch getan, aber viel fokussieren gerne nur auf der Geschichte von der Protagonistin, die einfach nach Poyais gerät. Und es tut mir ein bisschen leid, aber tja, such is life.
Du kannst es nie allen recht machen, Uli. Mach dir keinen Kopf.
Ja, danke dir.
Das ist echt richtig. Einen haben wir noch unterschlagen. Ein Mord für ein Miau habe ich noch gefunden hier.
Ja, das
Ein
kommt ja erst im
Katzenkrimi.
Herbst heraus. Ja, das ist dann bei Schöffling.
Ach, das kommt noch, da steht es tatsächlich am
Ja,
25.
das
September.
kommt erst im,
Haben wir uns das gespoilert,
im
hoffentlich nicht.
September. Nee, nee, es ist alles okay, wir haben nichts übersprungen. Und zwar, ja, das ist ein Katzenkrimi. Und Schöffling steht ja für Katzen und Blumen und für Literatur. Und die haben einen ganz wunderbaren Katzenkalender jedes Jahr. Und da hat ihnen die Idee, einen Katzenkrimi zu machen, sehr gefallen. Und der Krimi ist sehr cozy, aber hat auch echt ein paar echt makabere Morde. Also, da, die sind schon fast noir.
Okay, cool.
Cozy mit ein paar Tupfen noir.
Cool. Okay, hast du schon noch ein weiteres Projekt in der Tasche oder arbeitest du noch an was? Kann man schon drüber reden oder?
Ich rede ja nie so gerne über das, was
Okay,
ich gerade recherchiere,
dann
weil
lassen wir.
ich bin da so ein bisschen abergläubisch. Ich
Okay,
denke
dann
immer,
um Gottes Willen.
aber
Ich bin auch abergläubisch, wenn du das. Nee, nee.
ich würde gerne noch ein bisschen bei dieser Zeit verbleiben,
Ja.
die ich in Poyais aufgeblättert habe. Weil da waren so unglaublich viele schräge Geschichten, gerade auch was die Migration anbelangt, nicht nur nach Poyais, auch zum Beispiel nach Australien. Da würde ich gerne noch ein bisschen weiter mich schlau machen und gucken, ob es da noch ob was Gutes gibt.
Das ist auch, ich glaube, sehr, sehr interessant. Auch jetzt mit dem Kolonialismus und sowas. Und das, also ich glaube, da ist sehr viel Stoff drin, auf jeden Fall. Also da kannst du dich schön festbeißen, glaube ich auch.
Ja, allerdings dauert das auch immer sehr lange, bis
Ja,
man
gut,
das
dann
alles
musst du.
recherchiert und gelesen und
Ja.
sortiert hat und geschweige denn geschrieben hat. Da braucht man dann seine Zeit.
Ja, gut. Die musst du dir dann halt nehmen. Soll ja gut werden. Uli, ich wäre jetzt eigentlich durch mit meinen Themen. Hast du noch irgendwas, was du hier loswerden willst im Podcast?
Nein, eigentlich nicht. Ich danke dir ganz herzlich. Und ich wünsche auch dir ganz viel Glück beim Schreiben und viel Erfolg und noch viele schöne Bücher.
Vielen Dank. Wir packen natürlich alles über dich in die Shownotes, wo man dich demnächst sehen kann, bei Lesungen und so weiter. Das verlinken wir alles wunderbar. Das kann man alles auf deiner Homepage sehen. Kann man eigentlich auch da direkt kaufen oder muss man da? Nee, geht nicht, gell? Hast keinen Shop oder hast du einen Shop?
Ich habe keinen Shop, nein, aber du kannst natürlich bei Emmons kaufen. Schöffling habe ich jetzt noch gar nicht geguckt und ansonsten überall da, wo es Bücher gibt und natürlich auch in den Buchhandlungen,
Ja.
die liegen mir sehr am Herzen. Gut, das Leben verändert immer irgendwas, damit muss man umgehen, aber dass die Buchhandlungen aufgeben müssen, das tut mir persönlich schon weh. Hast du ja gehört, in die Buchhandlung Bindernagel wird jetzt auch in Butzbach zumachen.
Ja,
Ne?
ja.
Also da verändert sich viel auf
Ja,
dem
da
Buchmarkt.
muss man
Mal
vielleicht
wieder.
sogar schon einen kleinen Aufruf starten, dass die Leute aufhören, bei den großen Ketten zu kaufen und wieder zurück zum
Genau,
stationären
sondern
Buchhandel.
lieber,
Ja,
gerade die
also.
Buchhandlungen haben ja auch ihre Shops und inzwischen
Ja.
auch die Verlage.
Und die liefern auch
Und
von heute auf morgen. Ne? Also.
ja, die liefern auch von heute
Ja.
auf morgen.
Ach, ja, es ist schwierig gerade in der Branche, das muss man wirklich sagen. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht jammern. Wir sind ja hier da, um ja, den Zuhörenden interessante Bücher vorzustellen,
Wir
die
haben
sie.
es uns ausgesucht, jetzt müssen wir auch
Genau,
damit
jetzt
umgehen.
müssen wir durchziehen, genau.
Ja, genau.
Uli, ich danke dir sehr viel für deine Zeit. Ich fand es super interessant. Auch ich finde es immer interessant, mit anderen ja, Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, wie die so arbeiten. Ich bin da immer sehr interessiert, also selbst persönlich. Und nehme da auch ein bisschen was für mich mit. Klau gern mal bei den anderen, wenn mir was passt.
Ja, wozu?
Und ja, wir wohnen ja quasi nebenan und wir sehen uns bestimmt mal wieder, wenn du hier in der Gegend auftrittst, dann kommen wir mal vorbei und dann trinken wir mal ein Prosecco oder irgend sowas. Was wir
So
machen.
ist es, das machen wir.
Okay, und vielen Dank und alles Gute für dich und deine Bücher. So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Medi. Bis zum nächsten Mal. Bevor ihr jetzt auflegt, hier ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Habt ihr auch immer das Problem, dass ihr in all den Millionen Podcasts in eurer App völlig überfordert seid, was ihr als nächstes hören wollt? Oder könnt ihr die Zeit, bis euer Lieblingspodcast wiederkommt, schlecht überbrücken? Kein Problem, dafür gibt's im Podcast-Sumpf. Jeden ersten Samstag im Monat machen Maddie Müller und Tina Becker für euch 4 Podcast-Tipps klar. Das heißt, ihr könnt immer was hören. Mittlerweile gibt es über 250 Empfehlungen im Podcast-Sumpf. Also hört doch mal rein, im Podcast-Sumpf, in eurer App, überall, wo es Podcasts gibt und unter www.impodcastsumpf.de. Also hört doch mal rein. Vielleicht ist ja auch euer neuer Lieblingspodcast dabei. Außer Spurenelemente natürlich.